Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Ich weiß ganz viel über dich, aber mir ist gerade aufgefallen.
Ich weiß das. Ich weiß ganz viel über dich.
Du magst keine Eier und so, aber ich habe keine Ahnung. Isst du eigentlich Schokolade?
Ja.
Sehr gut. Dann darfst du heute. Flo hat gearbeitet und du kriegst die Belohnung. Deswegen sitzen wir nämlich ein bisschen versetzt, weil dann kann ich dich ab und zu mal muten, wenn du in mein Mikro reinschmatzt, damit du nicht in mein Mikro reinschmatzt.
Muss ich irgendwo?
Ja, es ist, die Reihenfolge ist 82, 80, 78 und dann diese kleinen Täfelchen steht es drauf. 78, 60 und dann eine weiße
Schokolade. Wir reden natürlich über Jahrgang. Klar, wir sind ja bei Wein im Wein-Podcast, wir reden natürlich über Jahrgang.
Genau, du darfst das gleich mal, während ich erzähle, probieren die Prozente.
Der Hintergrund, also hier, da,
zack. Genau, uns, okay. Der Hintergrund ist ganz, ganz lustig. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen erzählt, was wir hier machen, weil wir ein paar mehr Hörer, neue Hörer haben und so. Jetzt darfst du mal nicht. Im Moment erzähle ich ja schon mal was, bevor wir anfangen mit dem Wein. Was wir so machen. Und für diejenigen, die uns jetzt nicht seit 100 Jahren hören, also die ersten 100 Folgen dieses Podcasts haben Sascha und ich gemacht und Flo ist erst später dazugekommen, ab Folge 101, weil es immer erstens schwieriger wurde, Termine zu finden und zweitens, weil wir so ein paar Themen und auch geschmackliche Vorlieben haben, die wir dann noch mit zusätzlich abdecken können. Der Sascha und ich reden sehr gerne über Geld, viel über Geld. Wir werden auch heute hoffentlich mal kurz wieder über Geld reden. Das tun wir auch deswegen, weil wir wissen, dass euch das auch interessiert. Wir müssen da mal so ein paar Sachen updaten. Und beim letzten Mal hat der Flo zwei Weine, experimentelle Weine. Ja, es sieht aus wie Krümel. Ich weiß, meine Tochter hat Farbe auf diesem Tisch zerstreut und noch nicht abgemacht. Und deswegen, du kannst da jetzt versuchen, noch rumzupulen. Ist okay, solange du es leise machst.
Jetzt mach ich.
Die, die uns nicht lange hören. Sascha spielt mit allem, was man ihm in die Hände gibt, auch wenn es Geräusche macht.
Also, Flo hat... Das klingt aber jetzt komisch. Also,
okay, so, nein, das war auch Gottes Willen. Flo hat zwei Weine probiert. Einer war mit Estan. Und du hast sie aber auch bekommen.
Ich habe sie auch beide probiert. Wir haben sie zu Hause auch tatsächlich probiert. Erzähl weiter kurz, dann kann ich auch was sagen.
Und daraufhin bekam ich eine Nachricht von einem Hörer, von Josef Meyer aus der Blindfluggruppe Zürich. Und der macht gerade seine Diplomarbeit für das Diploma in Wines and Spirits oder für den Weinakademiker, diese Diplomarbeit, Weinakademie Rust. Und wollte mich zu dem Thema mal sprechen, weil der über, ich sag mal, in einer anderen Abführung disruptive Methoden in der Weinbranche rede, also Methoden, die alles auf den Kopf stellen und alles anders machen. Und der macht das als Thema, weil er selber in einer Firma Geschäftsführer ist. Der ist das Charlie in die Schokoladenfabrik. Der ist Geschäftsführer einer Schokoladenfabrik.
Geil.
Super, wirklich? Oder?
Ja, ja.
Geil. Und zwar, das liegt hier, Dieter Meyer, sagt dir was, ja? Der Yellow Gründer, auch ein tolles Weingut in Südamerika hat auch eine Schokoladenfabrik gegründet.
Auch gut.
Weil die haben so Patent erworben, nehme ich mal an, für eine völlig andere Art Schokolade zu machen, mit Kaltextraktion. Da wird das Aroma aus der Frucht mit Wasser extrahiert. Normalerweise meidet der Schokolatier das Wasser wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Ja? Und diese Früchte sind nicht geröstet. Das ist eine Kaltextraktion, patentgeschützt. Und deswegen macht der also sozusagen disruptive Schokolade. Deswegen wollte disruptiven Wein machen, so kamen wir ins Gespräch. Ich liebe es, dass wir so spannende Hörer haben. Das ist ja halt schon der vielfielte Kontakt zu spannenden Hörern. Und dann habe ich ihm im Interview gegeben und gesagt, ich kriege selbstverständlich Schokolade. Ne? Und deswegen habe ich dann hier diese Chocolate Library bekommen mit 6 Tafeln und noch so ein paar Riegel und so weiter.
Die dir deine Tochter aber gleich klauen wollte.
Genau, die mir geklaut hat. Die Riegel sind nicht hervorragend. Die Riegel konnte ich dir jetzt nicht auch noch geben. Du hast jetzt die 6 verschiedenen Schokoladen. Du kannst mal probieren. Ich bin gespannt, was du sagst. Aber Flo kriegt auch noch ein bisschen was ab. Ich lasse was übrig. Ich fand das halt nur so ganz lustig und jetzt können wir ja eigentlich loslegen und würfeln, wer jetzt den Wein
einsteigt. Gute Idee.
Eine 4.
Eine 3.
Dann fange ich an.
Das ist gut.
Dann kannst du schon mal Schokolade probieren.
Mhm.
Wir trinken vom Weingut Emrich Schönleber, Monsinger Niederberg 2021, Riesling erste Lage. Du hast mit der ganz dunklen angefangen, ne? Mit der 80-prozentigen, mit der 100-prozentigen. Mhm. Das ist, finde ich, das spektakulärste Erlebnis. Das erste und das letzte dann. Hast du genau richtig gemacht. Dann fängst du mit dem, dann hast du die spektakulärsten.
Also das und das sind sozusagen die spektakulärsten Erlebnisse.
Ja, die erste und die letzte dann. Die schwarze und die weiße sozusagen. 100% und die weiße.
Spannend. Also ist jetzt ziemlich gut, finde ich.
So. Katze, du bleibst unten. Nein, du kriegst keine Schokolade ab. Upsala, sofort. Runter mit der Katze.
Ah, wir reden über Weißwein.
Also die kurz zu dieser Schokolade, die gibt es in Deutschland nicht zu kaufen, wir machen hier keine Werbung, obwohl die suchen noch einen Distributor. Ich sag's dir, am Ende sind die wahrscheinlich bei Sascha Rimkus bei Goldhahn und Samson nachher zu kaufen, aber das auch noch eingefädelt. Hochrote Kakao kostet aber 8 Franken eine Tafel.
Ja, also gut, aber das ist ehrlich. Das ist
wie beim Wein.
Ja, ja, genau. Die guten Sachen.
Wir reden über Geld, wir reden ja auch gerne über Preise und wir sind auch häufig unterschiedlicher Meinung, aber wir sind an einer Stelle einer Meinung. Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, aber nicht immer alles. Gerade die Weinwelt hat eine Menge Weine zu bieten, die dir Geschichten erzählen, die dir andere Weine nicht erzählen, und die gibt es dann halt manchmal nicht zum Schnäppchenpreis. Wenn du nur gutes Preis-Leistungs-Verhältnis trinkst, verpasst du was.
Ja, bestimmt.
Wir waren vor 2-3 Jahren mal weiter auseinander, was die Meinung zu Preisen oder auch zur Entwicklung des Marktes angeht. Jetzt sind wir im Moment näher beieinander. Wir müssen das gleich nochmal aufgreifen, obwohl wir gerade erst vor 2 Monaten darüber gesprochen haben. Aber es gibt noch so ein paar Updates. Außerdem habe ich ja angefangen, mich auch selbst zu loben und immer mal darauf hinzuweisen, wenn wir was gesagt haben und jetzt ist das irgendwie, ne, und so weiter.
Habe ich letztens Anschluss von meiner Frau gekriegt, als ich mich wieder selbst gelobt habe, weil ich gefunden habe, dass ich im Anzug so gut aussah. Hörst du das von mir, wenn ich sage, ich sehe so gut aus? Da habe ich gedacht, na, aber
ja, das ist aber auch eine andere Antwort.
Nein, überhaupt nicht das Gleiche. Man muss sich selber loben, sonst bleibt es nicht. Also, ich höre.
Ja. Vorgestern oder so kam der neue Jens Priewe Newsletter von weinkenner.de raus, in dem er aufgriff eine Veröffentlichung amerikanischer Journalisten zum Thema WHO. Und die ehemalige Chefredakteurin von Wine Business International, für das ich ja auch gelegentlich schreibe, hat auch was veröffentlicht, nach dem Motto Follow the Money. Die haben einfach ganz klar aufgedeckt, dass die WHO von den Guttemplern bezahlt wird für diese Anti-Alkohol-Kampagne. Also ein wirklich, wie ich damals sagte, wenn du da ein bisschen guckst, dann wirst du irgendwann irgendwelche Abstinenzler finden. Die Guttempler sind tatsächlich, Leute, wir sind jetzt hier nicht bei Dan Brown, die Illuminaten. Ja. Ich habe damals gesagt, die haben zwar vielleicht, die Abstinenzbewegung hat zwar vielleicht keine Briefanschrift, aber die sind jetzt, ist kein Geheimbund, aber das ist Quatsch, die haben eine Briefanschrift. Also die Guttempler haben sogar mehr Briefanschriften. Die Guttempler sind eine Organisation, die, ich glaube, 1856 gegründet worden. Es sind keine Illuminaten, die sind ganz normal, so wie das Deutsche Rote Kreuz sind sie, oder wie das Rote Kreuz sind sie fast überall auf der Welt vertreten. Eine große Anti-Alkohol- oder Suchtpräventionsorganisation für Gesundheitsvorsorge etc. Die haben die amerikanische Prohibition eingeleitet. Das waren die. Und jetzt leiten sie die Weltprohibition ein mit massiven Geldern für die WHO. Diejenigen, die das aufgedeckt haben, sind ihres Lebens im Moment nicht so froh, werden massiv bedroht. Die sind nicht nur Guttempler dabei. Man kann nicht sagen, sie werden von den Guttemplern bedroht, wer da jetzt genau die Drohung ausspricht. Okay, ja. Es sind nicht die einzigen, aber die sind im Moment ihres Lebens nicht so ganz froh. Die Guttempler machen auch viele ganz tolle Sachen, weil sie auch für die Völkerverständigung und den Weltfrieden eintreten, 9-mal für den Friedensnobelpreis nominiert, wobei nominieren kann ja jeder jeden, also Trump ist auch nominiert worden und so weiter. Ja. Na, das, aber die 10. Nominierung wollen sie anscheinend nicht, weil jetzt kämpfen sie mit harten Bandagen. Und Jens Priewe hatte das jetzt auch mal aufgegriffen und einige andere auch. Also ich bin mal gespannt, wann endlich die Gegenwehr kommt gegen diese massive Einflussnahme und die mittlerweile wirklich unwissenschaftliche, wissenschaftsfeindliche Einstellung der WHO, bloß weil sie von den Guttemplern die Kohle kriegen. Fand ich interessant. Aber wir haben es
schon mal, genau.
Yeah. Mal zurück zum Thema Preise. Habt ihr schon für jetzt die Firma eigentlich schon eure Subskriptionsstrategie für den Jahrgang 23 festgelegt?
Nee, ehrlicherweise noch nicht, weil wir haben gestern so ein bisschen drüber gesprochen und gesagt, dass das noch nicht so richtig klar ist und dass man nur bei ganz gezielten Sachen nochmal wirklich dann zuschlägt und guckt, ob das jetzt, wie doll das Sinn macht und wie nicht. Also das ist so...
23 sind ja jetzt die ersten Preise raus mit -40% teilweise. Oh, krass. Und zwar auch jetzt nicht Kalle Blomqvist mit -40%, sondern ich glaube Mouton ist mit -34% gekommen oder sowas. Krass. Also wir liegen hierin jetzt über einen Subspreis von 550, glaube ich, letztes Jahr waren 834 oder sowas. Und Lafite ähnlich, Pontikané kostet 90 in der Subs. Endverbraucher, genau, das ist glatt -40. Leoville Lascars 200 ist auch glatt -40.
Krass.
Und jetzt kommen natürlich alle wieder und sagen, oh, die Blase platzt und bla bla bla. Deswegen will ich das gerne kurz einordnen. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, wir haben nie so richtig dieses Subskriptionssystem erklärt. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die das gar nicht so genau wissen. Also es werden eine ganze Menge Weine auf der Welt per Subskription verkauft und es gibt auch eine Menge Pseudo-Subskriptionen. Also wenn dich dein Händler im März anschreibt und sagt, willst du das große Gewächs subskribieren, das ist eigentlich nur eine Reservierung.
Das stimmt.
Aber das Subskriptionssystem in Bordeaux stammt noch aus der Zeit, als die Chateau alle im Besitz irgendwelcher feudaler Adeliger sonst was waren. Das war dann deren Landsitz. Und die Weine wurden im Fass verkauft. Und sie wurden in der Regel aufgekauft von Händlern, die in der Stadt saßen. Und die haben sie häufig sogar im Fass weiterverkauft. Vieles wurde dann erst in London oder auch in Lübeck zum Beispiel oder Hamburg in Flaschenbefüllung von Firmen wie Karl Testorf, eine der wenigen, die da noch erhalten sind, der Lübecker Rotsponn und so. Und dann Van der Meulen war ein berühmter holländischer Füller, der hat dann auch in Holland gefüllt, den gibt es nicht mehr. Aber es sind noch legendäre Füllungen von dem unterwegs, insbesondere von Chateau Palmer. Da wird viel Geld für bezahlt.
Und die sind super, diese Füllungen.
Ja. Und diese Händler waren alle bürgerlich oder noch schlimmer, es waren Engländer. Und damit wollten ja die adligen Chateaubesitzer nichts zu tun haben. Deswegen wurde da einer zwischengeschaltet, der den quasi den Pöbel vom Hals gehalten hat. Der Makler, der Courtier. Der Courtier war häufig, soweit ich das erinnere, auch adelig. Das war ein niederer Adel. Der hat dann das so ein bisschen vermakelt. Und dieser Mensch hatte zwei Aufgaben. Einmal hat er Konsortien gebildet aus Händlern, also aus Handelshäusern. Die Handelshäuser heißen übrigens Négociants. Also er hat verschiedene Négociants zusammengestellt, die gut darin sind, diesen Wein jetzt zu verkaufen und auch die so groß sind, dass das genau hinkommt mit der Menge, die da zu verkaufen ist. Und dann hat er den Transport organisiert, damit diese Menschen diese Chateaus bloß nie betreten. Heute ist er immer noch so ein Konsortialbilder, sozusagen, wie in der Versicherung. Als ich das vorbereitet habe, ist mir eingefallen, mein Onkel war, der ist schon ein paar Jahre tot, war auch Konsortialbilder. Der hat Atomkraftwerke versichert. Das sind Konsortien, die du da bildest. Ich sagte, leider als Angestellter, sonst wäre er sehr reich geworden. Ja. Der hat für einen großen Kesselhersteller gearbeitet. Und das war das größte Bauteil in einem Atomkraftwerk. Und deswegen haben die irgendwie auch immer gleich die Versicherung zusammengestellt. Egal, auf jeden Fall. Also heutzutage ist das immer noch so, dass so ein Courtier, der ungefähr 75% der Geschäfte am Platz Bordeaux werden über Courtiers gemacht, die anderen 25 ohne, weil häufig heute auch große Firmen, wie zum Beispiel die Helfrich-Familie, denen gehören 28 Chateau in Bordeaux und ein großer Négociant, die herrscht natürlich kein Courtier dazwischen. Das Gemeine am Courtier ist, also er arbeitet für die Chateaus, bezahlt werden muss er aber von den Négociants. Deswegen kriegt er auch flat 2% und nicht 1 Cent mehr, weil die müssen ja den Feind bezahlen.
Ja, klar.
Ja, die müssen den Feind bezahlen. Das haben die denen damals in dieser feudalen Zeit echt aufgedrückt, haben gesagt, ihr könnt mit uns Geschäfte machen, aber wir wollen euch nicht sehen, wir wollen euch nicht die Hände schütteln, ihr müsst einen Emissär schicken, der arbeitet für uns, der hilft uns, den besten Preis zu machen, damit wir euch am meisten rausziehen und bezahlen tut ihr den.
Okay.
Ja, wenn man sich leisten kann.
Wenn man sich leisten kann, geht es super.
Der kriegt also flat 2%. Und das System ist tatsächlich auch so, dass die keine Verhandlungen machen zwischen den Négociants und den Chateaux. Das Chateau stellt sich wirklich irgendwann hin und sagt, das ist der Preis. Da wird per Ordre de Mufti, Ex-Kanzel, einfach gesagt, kostet dies ja so und so. Wenn das natürlich fürchterlich schief geht, hast du Pech. Also der Courtier hat die Aufgabe herauszufinden, was geht.
Ja.
Und die Négociants sind dann sozusagen Teil dieses Konsortiums. Und wenn jetzt einer sagt, nee, zu dem Preis gehe ich nicht mit, dann sagt ihm der Courtier, okay, dann scheidest du aus dem Konsortium aus. Nicht, dann machst du dieses Jahr Pause.
So raus.
Dann scheidest du aus. Das war es auf alle Zeiten mit deiner Zuteilung an Lafite, wenn du dir dieses Jahr den Wein nicht leisten kannst, mein Freund. Das heißt, wenn du ganz böse spielst, dann sagt er auch, und aus den anderen 27 Konsortien, die ich organisiere, bist du übrigens auch raus. Also die EU hat sich das schon ein paar Mal genauer angeguckt, was da so passiert. Sagen wir mal so.
Trotzdem nicht gut aus.
Genauso wie jetzt. Auf jeden Fall ist es so, dass die manchmal dann, natürlich gibt es das da schon, dann gibt es einen großen Knall, dann scheidet man jemand aus. Aber in der Regel ist das also ein Geben und Nehmen, mehr Nehmen als Geben von Seiten der Chateau.
Klar.
Dann geht es an die Négociants und die Négociants verteilen es dann auf der ganzen Welt, in der Regel mit Gebietsschutz für bestimmte Dinge. Also wenn du in einem Konsortium von Chateau XY bist, dann hast du das Mandat für dies und dies und dies Land. Auch wenn du in einem anderen Land ein Dings hast, dann gehst du da nicht rein, es sei denn derjenige, der das Land hat, sagt, ich bin durch und ich fände es ganz gut, wenn du ein paar Flaschen hier reinschießt, damit wir den Markt aufbauen oder so. Aber ansonsten ist das nicht gewünscht oder ist es nicht erlaubt. Jetzt ist es in der Vergangenheit natürlich auch so gewesen, dass diese Négociants große Lagerhäuser haben. Also das ist nicht nur in der Vergangenheit so gewesen, das ist immer noch so, aber es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass sie dann manchmal auch gesagt haben, das gebe ich gar nicht in den Markt. Ich glaube, dieser Preis ist tatsächlich sogar relativ niedrig. Ich sehe da noch mehr Potenzial und dann einfach so einen Wein auch mal ins Lagerhaus packen und nur eine gewisse Menge davon abgeben. Und dann hast du sowas wie jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren sprachen wir drüber, ein Late Release von Chateau Mouton Rothschild, Chateau Lafite 2005.
Ja.
Im Jahr 2022 und der kostet dann 2.200 Euro. Und der hat damals 400, also der Négociant hat damals bezahlt den Chateaupreis plus die 2% für den Courtier. Also der hat 300 bezahlt oder sowas. So ist diese Situation. Und jetzt nutzen mehr und mehr andere Weingüter diesen Platz Bordeaux auch für den Vertrieb. Und jetzt haben wir manchmal Situationen mit Coutier. Das fand ich sehr interessant zum Beispiel. Wir kennen zwei deutsche Weingüter, die explizit von dort angesprochen wurden, ob sie nicht Lust hätten. Und bei Battenfeld Spanier, Kühling-Guillot war es zum Beispiel so, da hat ein Negociant angerufen und gesagt, wollen wir nicht einen Wein machen? Und bei Weil, der jetzt mit dem Monte Nostrum gekommen ist, da hat tatsächlich ein Coutier angerufen. Da hat ein Coutier angerufen und gesagt, ich bilde ein Konsortium für einen deutschen Riesling. Ich habe 6 Negociants, mit denen ich arbeiten möchte. Ich habe die und die Märkte, habt ihr Lust, den Wein zu machen? Damit ist natürlich auch klar, bei 6 Negociants reden wir am Ende dann noch über 20.000, 30.000 Flaschen, sonst macht das, klar, das macht alles keinen Sinn. Es macht auch für ihn keinen Sinn, kannst du dir überlegen, bei 2%
muss der Masse machen.
Ex-Keller dieses Jahr 37,50. Ja, 10.000 Flaschen, das wären dann 375, dann wäre seine Rechnung gerade mal 7.500. Dann hat er nicht viel dafür, dass er das alles organisiert hat. Klar. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich am Anfang ein extra Honorar für das Product Management sozusagen. Und danach dann aber muss es auch Menge geben, damit es Spaß macht. So,
richtig Menge sogar.
Richtig Menge.
Da reden die ja Bordeaux normalerweise über 100.000 Flaschen.
Gerne mal. Oh, also genau. Dann lohnt 100.000, nee, es gibt ein paar, die machen 200.000. Interessanterweise ist gerade Lafite und Mouton sind ganz groß, machen in großen Jahren 200.000 Flaschen, aber die meisten machen so 100.000 bis 100.000 Flaschen. Die Situation hat aber zur Folge, dass quasi noch das kleinste klassifizierte Chateau und einige nicht klassifizierte eine sehr fähige Pricing- und Sales-Strategy-Abteilung hat, ausgesourced an die Negociants. Jeder kann auf die zugreifen. Viele machen das seit 100 Jahren und haben deswegen viel mehr Know-how, als man normalerweise mit 17 Hektar irgendwo im Medoc hätte. Klar. Ja, weil alles ausgesourced. Und vielleicht nur eine kleine Anekdote am Rande. Noch 30 der 100 im Moment am Platz Bordeaux aktiven Courtiers sind vereidigt. Sind staatlich vereidigt, sind gleichzeitig Sachverständige und haben bestimmte... Okay. Das System ist tatsächlich, die haben das rechtzeitig so ein bisschen EU-fest gemacht, indem sie das in Teilen quasi gesetzlich verankert haben. Krass. Das nur mal so als Partywissen. Ich habe mal vor 2-3 Jahren eine Geschichte in der Weinwirtschaft geschrieben, in der ich das erklärt habe. Deswegen habe ich ein paar von den Leuten interviewt und das ein bisschen. Jetzt haben wir... In der Subskription minus 40%. Klar, die Auguren kommen und sagen, hey, da geht jetzt irgendwie, jetzt platzt die Bubble aber richtig. Ja, aber wir sind aber immer noch bei 200 bei Leo Villas-Cas. Die Burgunder-Winzer haben ja auch schon gesagt, sie wollen um 15% senken. Die sind von, ihr habt ja nicht mehr alle Latten am Zaun, zu, meine Herren, ist das teuer. Und die im Bordelais sind jetzt von, meine Herren, ist das teuer, zu, uff. Das ist echt viel Geld. Ja. 90 klingt jetzt erstmal super für Ponticanet, aber man muss ihm sagen, es ist kein wirklicher Super Second. Er wurde immer in den letzten Jahren von vielen Händlern so hochgejazzt. Ja. Wir sollen ja immer schön anfängerfreundlicher werden. Also Super Second, es gibt 6 Weine, die eigentlich zweites Cru Classé sind, Second, aber so gute Weine machen wie die Premier Grand Cru Classés. Mhm. Und zu einem Überfluss ist einer von den 6 auch noch ein dritter. Eigentlich Chateau Palmer ist gar kein zweiter, sondern ein dritter. Ja. Also es sind, kriegen wir sie hin, Leo Villas-Cas, Pichon Comtesse, Pichon Baron, Palmer als eigentlich dritter, Cos d'Estonel und der 6. ist Ducrot Beaucailloux.
Stimmt.
Die sind immer noch alle dreistellig. Wenn die anfangen zweistellig zu werden,
dann reden wir
nochmal neu.
Machen wir es mal so. Um das Geld und um das Vermögen der Häuser. Mhm. Erst dann machen wir uns Sorgen.
Die Bordeleser haben eine gewisse Erfahrung darin, Preise zu erden. Also wir hatten das genauso 2010 auf bis 2013, haben die das auch geschafft in 3 Schritten, mit teilweise drastischen Preissenkungen, wieder ein etwas besseres Klima hinzukriegen, nachdem sie sich in 2 Jahrgängen 2009 und 2010 richtig hochgeprügelt haben. Aber es gibt auch spezielle Bordeaux-Probleme. Es sind neue Zahlen rausgekommen. Jetzt können wir wieder hier Schulterklopfen. Ne? Ich habe ein bisschen erzählt über das China-Thema.
Ja, stimmt. Hast du.
Ey, die China-Zahlen.
Desaströs.
Also, 2017 sind 5,7% des auf der Welt produzierten Weines in China getrunken worden. Und 2022, 5 Jahre später, waren das noch 2,4%.
Die Hälfte.
Weniger, von 5,7 auf 2,4. Ja, gleichzeitig, das haben wir 255 Millionen Hektoliter 22 Produktion gehabt. Das heißt, wir reden über ungefähr 6,2 Millionen Hektoliter, die in China getrunken wurden. Die haben aber noch 4,2 Millionen Liter selber produziert. Also reden wir nur noch über 2 Millionen Hektoliter Import. Nochmal eine Geschichte am Rande. Oh. Diese 4,2 Millionen Hektoliter Produktion in China war ein Minus von 29% gegenüber 2021.
Oh.
Also von allen Weinindustrien auf der ganzen Welt ist keine so gekniffen wie die chinesische. Ja, also 29% Minus Produktion im Binnenland.
Im Binnenland, ja.
Weil es wirklich so ist, die Chinesen verlieren großflächig die Lust am Wein. Konsum gedrittelt. Und es gab sowieso, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, nur 40 Millionen Chinesen, die Wein getrunken haben, 3% der Bevölkerung.
Also nicht so wahnsinnig
viel. Nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist es so eben, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, der chinesische Staat hat von vorne hat jetzt wirklich ganz offiziell die Policy, das ist ein unchinesisches Ding, damit haben wir nichts zu tun. Es gibt keine Förderung im Inland für den Dings. Und die haben auch ein Pamphlet geschrieben, war heute nämlich ein Spiegelartikel, fand ich ganz interessant. Da waren auch einige der Zahlen drauf, daraufhin habe ich mir nochmal die kompletten Zahlen geholt, dass die größten Produzenten Chinas nämlich einen Brandbrief an die Regierung geschickt haben, dass sie Protektionen wollen, ne? Von wegen gegen die Billigimporte aus Australien und so weiter. Ja. Und das ist ins Leere gelaufen, weil die Chinesen sagen, Weinmarkt interessiert. Also die Regierung sagt, Weinmarkt interessiert uns nicht.
Okay, krass.
Das muss man sich dann mal so überlegen. Das sind am Ende sind das also noch, haben wir gerade gesagt, 4,2 Millionen Hektoliter machen sie, 5,2 Millionen trinken sie. Das heißt 200 Millionen Liter werden importiert. Das sind 250 Millionen Flaschen. Das waren mal 1,4 Milliarden.
Deutlich.
Und der größte Anteil daran ist Bordeaux.
Ja, klar.
Ein gar nicht so kleiner Anteil ist übrigens auch Riesling. Aber der Riesling, wenn du, ich war auf der Mainzer Weinbörse, hab ich schon, die China-Importe, Exporte der deutschen Riesling-Winzer sind nicht so, also die stöhnen jetzt nicht so und sagen, boah, passiert nichts mehr. Die Bordeläser stöhnen, was man so liest, enorm. Ja, sie gelten als unmodern. Die Weine gelten als gemacht. Sie gelten als nicht wirklich Terroir, weil es ja alles nur Chateau und nicht Lage. Mhm. Sie sind überteuert. Sie haben den schlimmsten Umweltfrevel, Sünder-Image überhaupt von allen. Stimmt. Sie gelten als austauschbar. Es gibt überhaupt nichts,
was richtig positiv hängen bleibt.
Okay. Ja, und das ist schon jetzt ein spezielles Bordeaux-Problem. Aber Bordeaux hat in meinen Augen eine gewisse Strahlkraft oder es strahlt ab einem gewissen Level ab. Es gibt ein paar Weine auf der Welt, die es echt schwer haben, wenn Léoville Las Cass 80 Euro kostet. Ja, weil auch wenn Sassicaia ein anderer Wein ist als Léoville Las Cass, die gehen ja in die gleiche Genussmoment-Richtung. Sagen wir mal so, der Genussmoment ist ein ähnlicher. Du kannst die gleichen Sachen dazu essen gleich und so weiter. Ja. Und ich zahle nicht 400 Euro für Sassicaia, wenn ich diesen LLC, wenn ich LLC für 80 kriege. Ja, LLC hat eine 150-jährige Tradition, ist ein ganz weltberühmter Wein etc. Also sowohl die Kalifornier als auch die Südafrikaner, die Südamerikaner, viele Super Toskaner so dürfen sich ganz, ganz warm anziehen, wenn die wirklich so weit abstürzen, dass Kos, LLC oder Pichon Comtesse irgendwo für 90 Euro im Regal stehen. Ha. Dann ist wirklich schwierig. Burgund interessiert das nicht, Weißwein interessiert es nicht und so. Aber ganz, ganz viele andere. Auch die besten, ich sag mal, Barolo oder so interessiert das nicht. Hm. Aber schon in der Toskana, schon die Chianti, denke ich mal. Weißt du, ich kriege keine 40 Euro für einen Chianti, wenn ich für 50 Euro Talbot kriege. Das ist übrigens der Subspreis von Talbot dieses Jahr, 50 Euro.
Wow.
Ja, auch ein sehr gutes, sehr renommiertes, sehr tradiertes
Und Chateau. Sehr anständiger Wein. Altert super.
Altert fantastisch. Ja. Alte Talbots sind der Hammer.
Ja.
Und
kann man nichts falsch machen. Kann man so weit, wo man nichts falsch machen kann.
So. Ja. Ja. Also mein Fazit, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass die Liebex-Leute und so schon gesagt haben, ja, die Leute ziehen sich zurück in Bordeaux als sicherer Hafen und der Rebound ist im Folge, ey, rebound my ass. Ja. Wir sind noch voll im Abwärts, in der Abwärtsbewegung. Ich sage nicht, wir sind im Absturz, wir sind aber noch voll in der Abwärtsbewegung.
Ja.
Und wir sind in meinen Augen jetzt auch über das hinaus, was man so oberflächlich als Korrektur bezeichnen könnte. Wir kratzen so langsam mal am Bubbleplatzen. Wir haben schon darüber gesprochen.
Ja.
Bubbleplatzen ist nicht Crash. Mouton für 100 ist Crash. Bubbleplatzen ist nur, wir sind an dem Punkt, wo du sagst, das wird in den nächsten 10 Jahren, wird mindestens 10 Jahre dauern, bis du die Vor-Bubbleplatz-Preise wieder erreichst.
Das kann sein. Ja, das kann sein, das ist durchaus eine Variante.
Ja.
Was ja nicht so schlimm wäre, also.
Nee, ganz im Gegenteil. Also es wird natürlich viele Sachen bezahlbar machen. Wir müssen nur immer noch wieder darauf zurück. Und das war jetzt auch zum Beispiel in Mainz ein Thema, um noch 2 Minuten über die Weinbörse zu reden, dass allen mehr oder weniger klar ist, wir haben 20% zu viel Rebfläche auf der Welt. Und es ist überhaupt nicht entschieden, wo die gerodet werden. Also 10.000 Hektar werden jetzt in Bordeaux gerodet. Aber ob die nächsten 10.000 Hektar in Deutschland, in Spanien oder
woanders, ja.
Das ist noch völlig offen. Und deswegen.
Das ist viel, 20% sind viel, wa? Das ist schon wirklich auch.
Ja, wir haben beim vorletzten Mal oder so, das war aber, kann sein, dass mit Flo war, das immer so die Durchschnittswerte ist für die OIV, die Internationale Organisation für Rebe und Wein, führt so eine Statistik, wie viel produziert und wie viel konsumiert wird. Und der geringste Spread waren 3% 2017 und der durchschnittliche Spread in den letzten 10 Jahren war sowieso schon immer so 12-15%. Okay. Und jetzt knallt der Konsum nach unten. Und deswegen sind die 20% zwar von mir jetzt immer so in den Raum geworfen,
ja, aber
hat noch nie einer gesagt, das ist ja... utopisch.
Krass.
Wollen wir kurz über die Schokolade reden?
Ist alle leider.
Ja, ist gut.
Es war wahnsinnig gut. Ganz toll, also wirklich sehr schön unterschiedlich, ganz fein in der Harmonik, was sozusagen diese Schokoladige angeht. Sehr unterschiedlich. Trotz dieser hohen Kakaowerte finde ich das bei anderen oft ja durchaus dann manchmal zu bitter.
Genau, das ist das Wichtigste. Kaum Bitterstoffe.
Die kommen vom Rösten.
Das ist der erste Teil. Bitterstoffe, die kommen vom Rösten und werden dann mit Zucker ausgeglichen. Und deswegen schmeckt eine 100% Schokolade immer sehr, sehr schwierig. Und diese 100% hat keine Bitterstoffe. Nee,
also wirklich so minim, also eigentlich wirklich keine. Also schmeckt man, genau.
Deswegen auch kein Sojalecithin. Und keinen Vanillin, was immer das Vanillin wird wohl auch zum Abdecken der Bitterstoffe.
Ach, krass. Ich meine, ich war letztens auf der Schokomesse im Markthalle 9.
Ja.
Und da hatten sie auch so Sachen, wo sie das dann machen, ohne Zusätze und sowas alles. Und dann ist es wirklich, diese Sachen sind dann einfach, wenn sie sehr, sehr stark werden, sehr, sehr krass bitter und sowas. Ja, das ist schon wirklich, also das ist schon, und die weiße Schokolade, die ja eigentlich keine richtige Schokolade ist, wenn man das irgendwie so richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sehr schön.
Schmeckt
auch
völlig anders,
ja. Auch sehr harmonisch und wahnsinnig schokoladig und so.
Ja. Gut. Wirklich also gut. Meine Tochter, die keine weiße Schokolade mag, liebt die weiße. Ich mag weiße Schokolade. Ich mag die tatsächlich nicht so gern. Sie ist sehr blumig. Sie ist sehr duftig.
Ja, das stimmt.
So ein bisschen
blumig. Ja, ja.
Und sie ist mir fast ein bisschen zu bunt. Sie ist wie sehr junger Weißwein.
Ah.
Ja, so ein bisschen poppig bunt. Okay. Was er auch sagte, das hat noch keiner überprüft, aber ich kann mir das vorstellen, wenn ich das hier Probleme sind. Also immer Single Origin hier, Peru, Ghana. Dominikanische Republik. Man kann wohl Terroir dann auch schmecken, wenn man nicht röstet. Weil was eben beim Kaffee ja auch alles kaputt macht, ist das Rösten.
Na gut, das verstehe ich ja sogar. Also das ja,
danach kannst du halt nicht mehr viel schmecken. Und das fand ich jetzt auch in diesem Fall mal ganz interessant. Jetzt haben wir ja eine Werbung gemacht, egal Leute. Aber ich fand das sehr, sehr spannend. Ich finde, für gute Sachen kann man ja
auch. Das ist auch eine schöne, also jetzt noch nicht so richtig 100% schön verpackt, aber geht schon gut.
Ja, wenn du das ist so ein Schuber. Ne? Das ist so ein Schuber wie so ein Buchding mit den verschiedenen Farben. Kannst du die Tafeln so rein und rausschieben. Fand ich auch.
30 Euro.
Na, warte mal, 6 mal 8 Franken, da kommst du nicht mit aus.
Scheiße. Oh, verdammt.
Das kostet so viel wie eine Pulle Talbohne. Auf der anderen Seite
hast du genau Spaß damit. Das ist super. Ich kann leider bei dem Wein nichts sagen. Du weißt schon, warum. Es tut mir leid. Nochmal Brust. So, also, jetzt im Wein. Wir reden über Weißwein. Sagt nicht nur die Temperatur, sondern auch der Geschmack.
Ja.
Farbe sehe ich ja nicht, ist immer noch ein schwarzes Glas. Aber es beschlägt auch. Ich habe heute schon Riesling getrunken. Und die erste Nase ist Riesling.
Mhm.
Die erste Nase hatte so Riesling. Es hat nicht so wahnsinnig viel Säure. Das finde ich sehr angenehm. Es hat eine schöne Säure, aber es hat nicht so eine straffe spitze Säure. Es hat so eine angenehme Frucht. Ganz helles weißes Obst. So.
Ja, finde ich auch. Man denkt an Weiß.
Mhm. Genau, man denkt an Weiß. Jetzt habe ich wahrscheinlich doch einen Rotwein oder was? Naja, wer weiß. Nee, ist Weißwein. Okay.
Und es ist auch Riesling.
Ist auch Riesling.
Man denkt nicht an weißen Wein, sondern man denkt an weiße Früchte gibt es eigentlich nicht.
Ja, man denkt an diese hellen weißen Früchte.
Ganz hell. Wenn du eine Erdbeere hast, dann an diese hellen Stellen.
Oder so was ganz Helles, genau.
Ja.
Sehr schön. Ich habe ja auch wirklich anständig getrunken. Also ein guter Zug. Wenig Zucker.
Sehr trocken, finde ich auch, ja. Angenehm trocken.
Angenehm trocken. Ich finde, die Harmonie ist ganz schön. Also die Harmonie zwischen Säure, also es ist keine so, ich hatte vorhin die Sachen, die waren mit mehr Säure auch sehr schön. Finde ich jetzt aber gerade zum Trinken und zum gerne haben.
Du warst bei einer Moselweinprobe. Wir sind nicht an der Mosel.
Wir sind
an der
Mosel.
Wir sind nicht an der Mosel. Das ist,
sind wir überhaupt deutsch?
Sag du es mir.
Oh, ziemlich spannend, weil tatsächlich würde ich jetzt. Ist so ein bisschen, also hinten raus riecht es auch ein bisschen exotisch. Das ist mich ganz spannend, weil ich tatsächlich, also es ist so rund, also es ist so, weißt du, es ist so rund machen, dass die Deutschen selten, finde ich. Also weißt du, also so, es hat so einen ganz positiven Wohlfühlcharakter.
Ja, es hat einen Wohlfühlcharakter, das stimmt.
So, weißt du, so wirklich, also und das hast du bei den Deutschen, hast du es ja manchmal, entweder sind sie manchmal ein bisschen doll fett oder ein bisschen viel Säure oder Und da Riesling sich ja ab. Also wir werden jetzt nicht die größte Rebe der Welt mit unserem Riesling, aber da kommen wir dem Chardonnay nicht so hinterher. Das hatten wir uns gewünscht, aber das wird, glaube ich, nicht.
Aber es gibt schon Feinde, aber ja, es gibt, es ist, ja.
Entschuldigung. Oh Mann, die RF kriegt wieder böse Brief und genau. Briefbomben wahrscheinlich. Ja, schickt mir Riesling-Briefbomben, um mich zu überzeugen.
Genau.
Okay, dann was anderes. Also Riesling, ich weiß nicht, ob es deutsch ist oder nicht, ist es nicht sehr alt. Ich würde sagen, keine 3-4 Jahre oder sowas. Ist also relativ frisch.
Relativ frisch für so ein Jahr 21.
Also 2 Jahre. Ich find's im positiven Sinne sehr, sehr nett. Also wirklich im positiven Sinne sehr, sehr nett. Also wirklich schön. Ein guter Wein, ein richtig schöner Wein. Trinkt sich super. Hinterlässt ein anständig, also ein richtig schönes Mundgefühl, macht wirklich viel Spaß. Tue ich ihm Unrecht.
Ganz im Gegenteil, du hast sogar etwas geschrieben etwas beschrieben, was dem Wein sehr, sehr nahe kommt, was ich beim ersten Probeschluck eines anderen Jahres nicht so hatte. Ich muss eine Geschichte dazu erzählen.
Ja.
Ich war auf der Mainzer Weinbörse und die Berichterstattung ist noch nicht fertig.
Ah.
Und ich wollte einen Wein dazu machen. Und der ist vor einer halben Stunde gekommen, mit der schnell in die Tiefkühle. Also ich weiß, es gibt ja Menschen, die glauben, dass Weine nach Reisen erstmal ruhen müssen. Ich gehöre nicht dazu.
Du, ich habe zweimal durch den Motorrad geschüttelt. Also hoffentlich wird es
nicht. Ich glaube da auch nicht dran.
Genau.
Ich habe vorsichtshalber eine andere Story vorbereitet sozusagen, aber jetzt sind wir also quasi in Mainz. Und ich habe als allerletztes, habe ich verkostet bei Emrich Schönleber. Und...
Das ist ein schöner Lieber.
Das ist ein immer schöner Lieber, genau. Und wir unterhielten uns über diesen das und dann kriegte ich von ihm den Monsinger Niederberg 23 ins Glas und das war für mich ein GG. Das war für mich in jeder Hinsicht ein GG. GG ist nicht immer der beste Wein, nicht der fetteste Wein, nicht der tollste Wein. Es gibt so eine gewisse GG-Anmutung. Wenn du jahrelang in Wiesbaden junge GGs verkostest, dann haben die irgendwie sowas gemeinsam und dieser Wein hatte das irgendwie so. Und dann habe ich den Frank Schönleber gefragt, ob er das jetzt weiterentwickelt, den Niederberg zum nächsten GG, gibt es ja manchmal, dass man das erste Weile als erste Lage macht und so weiter. Und dann sagte er, nee, gar nicht. Und dann sagte er jetzt ohne, es klingt natürlich so ein bisschen arrogant, aber ohne Arroganz, also sie haben halt nicht die Möglichkeit, die GGs daneben zu verkosten, Frühlingsplätzchen und Hallenberg, ja, weil die setzen dann nochmal was drauf. Und dann sagt, wir können uns offensichtlich auf große Hallenberger Frühlingsplätze dieses Jahr freuen, weil dieser Niederberg war schon so ein bisschen in Richtung GG. Und dann sagte ich, ja, weil es wirkt so wie so ein GG. Und dann sagte er nämlich was ich ganz spannend auch für unsere Hörer fand, weil wir immer wieder die Frage haben, was macht eine Lage zur großen Lage? Und dann sagte er, wir haben 2018 angefangen, die Niederberg erste Lage zu machen. Wir haben 4,2 Hektar in der Lage, die ist als erste klassifiziert. Und jetzt haben wir etliche Reben, die haben bestimmtes Alter. Und unsere Idee ist ganz einfach. Wir nehmen die alten Reben und dann nehmen wir uns die schönsten Trauben und dann geben wir uns Mühe, den besten Wein zu machen.
Gut,
das ist die erste Lage.
Kann man mal machen.
Ja. Ja. Das ist was völlig anderes, als zu sagen, das ist die Terroir-Parzelle und ich fange im Winter mit dem Winterschnitt an, irgendwie was herauszuarbeiten, was ich dann im Herbst ernte und trinke. Aber da ist auch so, das kann die Lage auch gar nicht. Die Lage ist nicht mal ansatzweise so gut wie Hallenberg und Frühlingsplätze, weil das ist auch ein Teil der Lagenqualität, dass sie sagen können, ich habe da eine Parzelle, da kann ich als Winzer mit der Natur arbeiten, mit einem Ziel, und dann muss man mal nachjustieren und am Ende hast du verlässlich diesen Wein. Das ist was völlig anderes, als zu sagen, ich habe 4,2 Hektar, suche mir die schönsten Trauben.
Das stimmt.
Dass trotzdem mal bei den schönsten Trauben dann unter Umständen mal ein Monsterwein mal rauskommt, ist ja klar. Das ist ja nicht ein Wesen.
Natur.
Ist ja auch eine erste Lage und so. Ne? Und dann sagte ich, naja, aber ist ja irgendwie doch der Beste bisher. Ist jetzt nicht so schwer, seit 18, ich habe sie alle mal probiert. Also sind ja erst jetzt 18, 19, 20, der ist jetzt erst der 6.
Ja.
Und sagte er eben, na, weiß nicht, also der 21er ist schon irgendwie, da 21er. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln und dachte an das nicht weit entfernt gelegene Weingut Marx. Die hatten wir mal hier mit dem Marxismus,
ja, genau.
Pinot im.
Kann mich erinnern.
Und die haben mir jetzt nochmal eine Runde Marxismus geschickt, weil die ergänzt haben um einen so nach Meursault-Vorbild ausgebauten Grauburgunder, der auch wirklich ganz, ganz toll ist. Und wenn die Weine verschicken, dann liegen die immer so lustige Sinnspruchkarten bei und zu Weihnachten auch immer einen Kalender mit so albernen, lustigen Sprüchen. Und der Lieblingsspruch, den haben die jetzt auch nicht erfunden, den kennen die meisten auch, ist irgendwie, hör auf dein Herz. Außer der Winzer sagt, nimm den Riesling, dann hör auf den Winzer. Ja. Und lustigerweise musste ich in dem Moment an den Spruch denken und bin nach Hause gegangen und habe 6 Flaschen von dem 21er Niederberg bestellt. Weil ich bin ja gerne mal anderer Meinung als der Winzer. Also wenn ich jetzt mit Johannes Hasselbach verkoste, dann bin ich halt Team Pettental und er ist Team Rotenberg. Oder mit Achim von Oettinger bin ich Team Siegelsberg. Ne? Aber wenn es denn darum geht, so 2 Jahrgänge und ich habe beide einmal probiert oder sowas, dann mache ich logischerweise den Marx und sage hier, hör auf den Winzer und habe deswegen gedacht, dann machen wir das mal so. Und 6 habe ich aber deswegen gekauft, weil ich dachte, guck mal, dann kann ich dir und Flo eine schenken.
Oh, dann sag ich
weil
nein.
Ihr nicht in Mainz wart.
Ja, wirklich gut.
Ja.
Wirklich schön.
Cheers.
Cheers. Danke. Sehr schön. Und die gehen mit den Preisen auch nicht so durch die Decke, wa? Also der hält sich immer noch so im Rahmen und der ist einmal mit
also jetzt, wo du es sagst, da sind wir natürlich wieder beim Thema. Können wir noch direkt, als letztes, bevor du dann deinen Wein machst,
mach
Markt. Weil wir haben uns nämlich auch über den Markt unterhalten. Ja. Mir war aufgefallen, dass in Mainz viele keinen Gutswein dabei haben. Sondern erst am Ortswein anfangen. Und ich habe überlegt, ob das entweder daran liegt, dass man, wenn man dort sich mit den Handelspartnern trifft, viele Händler haben auch lieber Ortswein, weil du musst ja an jedem Kunden irgendwie was verdienen. Und wenn du einen Gutswein für 9 Euro verkaufst, den du für 9 Euro minus 30% einkaufst, dann verdienst du an deinem Kunden 2,10 Euro. Und kein Händler kann es sich heute leisten, dass ein Kunde aus dem Laden rausgeht und du hast nur 2,10 Euro an ihm verdient. Und ob das der Grund ist oder ob einfach weniger Gutswein getrunken wird, dann sagt er, nee, hey. Gutswein und Ortswein, die Nachfrage, das ist nur wirklich eine Nachfrage, die überhaupt nicht schwächelt. Ja, und dann merkte ich nämlich, was er damit meint, das erste Lager und großes Gewächs durchaus, weil diesen 21er jetzt, obwohl er wirklich toll ist und 28,50 Euro kostet und GG-Qualitäten hat, kannst du überall noch kaufen. Am Weingut, bei Pinot de Picard, die kriegst du überall noch.
Kaufen die Leute nicht so doll.
Das ist das, was im Moment nicht gekauft wird.
Ist diese Mittelschicht. Ist diese, dieses,
und
ist
auch
diese GG, nicht richtig teure?
Ja, GG ist auch. Ja, also, okay. Also ich denke mal, Hallenberg haben die jetzt kein Problem.
Das hatten wir ja. Diese Nummer mit dem Preis, das ist, also es gibt diese Ausnahmen, was wir haben in Bordeaux und in Rhône oder was auch immer, wo die sehr ganz teuer sind. Ja, das sind nur Burgund. Da gibt es so wenig, aber ich glaube auch.
Diese aber ich hätte gedacht, dass du diesen Wein nicht 3 Jahre. Ja. Also jetzt kommt der 23er und du kannst den 21er noch großflächig kaufen.
Krass. Ja. Das ist schon, also da reden wir über 2 Jahre dazwischen. Also das
und
ist
über
schon,
einen der besten deutschen Erzeuger mit einem unglaublich guten Renommee und nicht völlig abgehobenen Preisen.
Darfst das sind, vergessen, was heißt jetzt?
28,50.
Das ist der Weingutspreis. Das ist ein sehr fairer Preis.
Das ist ein sehr fairer Preis und das ist unter den ersten Lagen einer der teureren. Ich meine, aber das ist jetzt
doch,
nicht,
da reden wir immer schön leben.
Das ist also, nicht Dörnhoff-Preis oder Wattenfeld-Spanier-Preis oder so. Und es gibt ja auch einige, da kostet die erste Lage schon 40. Also deswegen war ich erstaunt, dass es den überall noch zu kaufen gibt.
Sehr gut. Danke.
Jetzt bist du dran. So, hier ist der Felix vom Schneidetisch. Der Sascha hat vergessen aufzuzeichnen, was er mir einschenkt. Deswegen kurz von mir die Info. Es gibt 2 Champagner aus der Rebsorte Pinot Meunier, reinsortig. Das eine ist Bourgeois Diaz La Justice. Und den schenkt er mir ein in das von mir aus gesehen linke oder das große Glas, ein Burgunderkelch, und in ein normales Glas. Kommt Christoph Baron aus der Magnum. Normal nur von der Größe, beide Gläser sind natürlich schwarz. Was war das denn?
Motorradfahren.
Wow, das war der Sektverschuss. Ich dachte gerade, da ist jetzt irgendwas geplatzt. Wow.
Geil, oder?
Cool.
Ja, finde ich auch. Da war ein bisschen...
Der hatte schon jetzt knallt das Mikro durch, aber es hat es überlebt.
da musst du beim Schneiden jetzt ein bisschen aufpassen. Das wird vielleicht ein bisschen laut. So. Erstmal du.
Ja.
Spaß trinken.
Jawohl.
Nicht die gleichen Gläser, aber ich glaube, das, auf was ich hinaus will, merkt man auch trotzdem.
Ja.
Wir haben beide das gleiche jeweils in dem gleichen Glas. Klar, macht Sinn.
Cheers.
Genau. Also, zwei Sachen habe ich. Bevor wir sozusagen, also du kannst dich schon mal kosten. Zwei Sachen habe ich. Eine Sache, die ist mir gestern Abend passiert, die fand ich ganz lustig. Die fand ich sehr bezeichnend. Wir waren gestern Abend im Konzert und sind danach noch in die Freundschaft.
Weinbar in Berlin, weiß nicht jeder.
Und wir haben noch was getrunken. Und in, schräg gegenüber sah, kam so eine Dreiergruppe, so relativ jung. Und der Song, sehr fähig, war sehr gut, der war, den fand ich gestern ganz großartig, schreibt ein bisschen was, habe ich ihn gefragt, schreibt ein bisschen was für Pinard, macht einen Tag in der Freundschaft, schreibt für Pinard ein bisschen Feinbeschreibung und sowas, aber sehr fähig. Und gerade was Champagner anging, weil wir Champagner getrunken haben, fand ich ganz nett, sehr zurückhaltend, aber sehr nett und sehr, sehr gut vom Wissen. Empfahl den Blaufränkisch. Und war und hatte ihm was hingestellt und ich rief so von drüben rüber, nimm den Rosi Schuster. Geiler Zeug, ja? Und so. Haben sie auch genommen und haben gesagt, ja, dann nehmen wir den und so, alles super, guter Preis. Und gutes Zeug. Die tranken den, beschwerten sich nicht, das war ja auch schön, also habe ich schon mal nicht was richtig falsch gesagt. Und irgendwann gingen wir und da standen die zu dritt, standen die draußen, die drei, und tranken diesen Wein und sagten, hey, danke, cool und sowas. Und ich rief dann zu ihnen rüber, noch so im Gehen, das müsst ihr mal alt trinken. Das macht noch viel mehr Spaß. Da guckten die mich an, wie mit dem Auto, was meinst du mit alt? Noch älter als das, 2019? Und ich meinte, ja, ja, irgendwie so 2,6, 2,7 oder sowas, also älter und so. Und in dem Augenblick fiel mir tatsächlich so ein bisschen wie Schuppen, für die meisten Leute ist alt 2019, also bei Wein.
Wenn du sagst, ja, wahrscheinlich, ja.
Und das hatte ich vorhin, ich war bei dieser Verkostung, und da hatte, da war, die, war der Winzer, der meinte, halt die Geschichte, habe ich da auch kurz erzählt? Meinte, ja, du glaubst es gar nicht. Ich habe ganz viele Kunden, die trinken auch viel Wein und kaufen mir viel Wein ab. Und kurz bevor ich fülle den neuen Wein, kommen die und sagen, ist denn das Neue schon fertig? Das ist ja schon, das, so nach dem, das Alte ist ja schon durch, wir brauchen, das kann man ja schon eigentlich nicht mehr. Und es ist wirklich, glaube ich, so, dass wirklich ganz viele Leute, wenn wir jetzt über, wir sind ja 2024.
Ja.
Ja, 2024, schön, wenn wir jetzt kriegen, ist das Alter, wo ich das auch nicht mehr so richtig mitrechne. 2024, da ist 2019.
Das Jahr, in dem du 50 wirst.
Scheiße.
Fuck.
Stimmt. Wird gut. Es gibt zwei Partys übrigens. Nur ganz immer.
Eine nur mit Wein und Weibern.
Das ist jetzt wirklich politisch unkorrekt und ich krieg damit wieder auf die Gusche. Ich weiß schon, aber ja. Eine mit Wein, das wird sehr gut. Du bist ja zu beiden eingeladen. Mhm. Ja? Kurzer Ausdruck. Die eine wird tatsächlich nur Wein aus meinem Geburtsjahrgang.
Sehr gut.
Mit sehr, sehr vielen Weinen. Das ist absurd. Aber das fand ich bubbelmäßig sehr interessant, weil wir reden über alten Wein, dann meinen wir alten Wein.
Ja.
Das ist irgendwas deutlich vor 2010. Würdest du mir zustimmen? Also deutlich vor 2010. Bei alten Weinen. Der andere ist ein bisschen gereift.
Genau.
Bis 2010 ist es gereift und danach wird es irgendwann alt. Und eigentlich ist es erst so ab, weiß ich nicht, wann würdest du sagen, ist Wein alt?
Also ich möchte jetzt hier nicht klugscheißern oder übergenau wirken, aber ich glaube eigentlich, haben wir nicht eine Dreiteilung? Wir sagen Wein, alter Wein und Altwein. Also wenn ich dich zu einer Altweinprobe einlade, erwartest du nichts, was jünger ist als 1989.
Das stimmt.
90er Jahre Fenster dann schon so.
Das
ist doch noch im ersten Trinkfenster. Was sind die ältesten Sachen, die man jetzt noch als nicht wirklich trinkreif bezeichnen würde? Ein paar 96er Bordeaux.
Ja.
Aber davor eigentlich nicht mehr.
Nee.
Der letzte. Und dann geht es aber auch schon ganz, da musst du auch schon, dann springt es ganz schön. Dann bist du schon irgendwann tief in den Nullerjahren. Das ist ja erstaunlich. Das ist eine ganze Menge. Dann hat es lange gedauert, bis mal wieder irgendein Jahrgang aufpoppte, wo du sagst, der ist aber noch lange nicht trinkreif.
Okay, also noch eine Dreiteilung. Machen wir in unserer Blase so Dreiteilung, also Weine, Altweine und gereifte Weine.
Reife Weine und Altweine, Weine. Genau. Und reife Weine, hast du recht, das geht so ab 2012, 10 Jahre.
10 Jahre.
Ja. Da sind dann Weine langsam alt. Und Altweine sind dann wenn Sie so ein zweites Trinkfenster haben, 30, 40 Jahre Minimum.
Aber da reden wir ja sozusagen, also auch da ist es immer interessant zu sehen, dieses Blasending von unserem Weintrinken kommt mir in der Zwischenzeit immer mal häufiger quasi durch, mhm, durch den Sinn. Das, wo wir quasi in unserer Bubble quasi, was wir völlig normal finden, dass wir über gereifte Weine reden, wenn sie so 10 Jahre alt sind, mhm, plus, ja, und über Altweine und sowas, ja. Und für die normalen Weintrinker, die haben gestern für diese Flasche Rosi Schuster, die hat auch 85 Euro gekostet. Mhm. Ist jetzt auch nicht wenig Geld für eine Flasche Wein in der, wow, Bar. Ja? So. 2019, da haben die sich zu dritt, was sie gönnt, finde ich auch völlig fair. Also es ist wirklich auch ordentliches, richtig ordentliches Geld. Mhm. Und dann nehmen die einen gereiften Wein.
Ja.
Mit 2019. Da würden wir um jeden Weihnachts 2019 würden wir in unserem Keller, also die meisten Weine würden wir einen Bogen machen, weil wir denken, ah, Babymord. Jetzt im bösen Wort, quasi, was man immer sagt, im Babymord.
Und weißt du, dass also, wir dabei das sind, was falsch zu machen?
Ich glaube auch manchmal, weil man was verpasst.
Ich habe ja nicht nur was verpasst, ich habe vorgestern getrunken, ich glaube, das ist eine Konterflasche zu einer Podcastflasche. Also bekommen habe ich das für ein Video. Ja. Über die südliche Weinmosel und Saarhuber von Lauer, 19er Eiler Ortswein. Aber ich glaube, wir haben den sogar in der legendären RAF-Folge haben wir, glaube ich, einer getrunken. Der hat nämlich nur 1,6 Gramm Restzucker. Da haben wir mal einen getrunken, glaube ich. 19er, den habe ich vorgestern aufgemacht. Der ist sehr reif. Die Frucht ist sehr reif, sehr üppig. Der braucht kein bisschen mehr Zucker. Der schmeckt jetzt richtig gehend so ein bisschen süß, weil 19 halt doch ein brutal warmes Jahr war.
Voll.
Und wir müssen echt aufpassen, dass wir da nicht so dieses Jahr, Ortswein kannst du ja mal nach 5 Jahren aufmachen. Das sind jetzt 5 Jahre. Ja, aber ich würde den gar nicht weiter reifen lassen. Ich glaube, der wird ab jetzt mopsig. Also,
das glaube ich schon. Also, genau.
Auch bei den 20ern müssen wir echt aufpassen, weil 18, 19, 20, das waren alles keine.
Kann denen nicht passieren übrigens. Die, also ja, gestern saßen die, genau, trinken das und dann, was? Nächstes, ja, Jahr haben die den nächsten Wein, dann sind die bei 20, ja, schon bei alt. Also, ja, das ist dann, ich glaube auch, dass das manchmal.
Aber es hängt auch mit den Qualitäten zusammen, weil jetzt Mainz,
ja,
die Gutsweine sind im Moment, also gerade in diesen wärmeren Jahren, sind offen wie ein Scheunentor. Und da kann ich immer nur meinen lieben Freund Ole zitieren, was man hat, das hat man. Also, natürlich halten, ja, die teilweise 10 Jahre durch und einige sind nach 5 Jahren sogar noch ein bisschen besser, aber.
Ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
Genau.
Kurz ich am Rand, wo die Mainzer Weinbau, das hatte Anja erzählt, das fand ich ganz spannend, weil du es gerade gesagt hast, mhm, mit den Guts- und Ortsweinen. Das hatte sie nur am Rand erzählt, weil sie sagte, sie hatte ja auch ein straffes Programm, was die Verkostung angeht. Mhm. Und da hatte sie genau das, und das vielleicht erklärt das ein bisschen, warum die das nicht bei haben. Sie hatte einen Winzer, wo sie der ihr alles zum Verkosten geben wollte. Sie hat gesagt, du ey, wirklich nett von dir, aber dafür habe ich keine Zeit.
Ja.
Ich habe keine Zeit, deine ganz kleinen Sachen zu verkosten. Wenn der Rest gut ist, also wenn die Sachen, die ein bisschen größer sind, gut ist, dann gehe ich davon aus, dass das Kleine bei dir gut ist. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich bei jedem Winzer hinzusetzen und von ganz unten bis ganz oben zu trinken, wenn ich was kaufen will. Vielleicht erklärt das ein bisschen nochmal so zusätzlich, dachte ich, als du es gerade erzählt hast, mhm, warum die nicht die kleinen Sachen dabei haben.
Naja, also durchaus. Ich glaube, 8 Weine oder 6 Weine sind im Stand inbegriffen und dann musst du zahlen, wenn du mehr
auch bringst. Noch. Okay, gut.
Na
gut.
Und dann schneidet man, der einen richtigen Vertriebsapparat hat, der hat angebaut an seinem Stand. Der hatte 33 Weine oder sowas mit dabei. Völlig irre.
Bin ich auch hin und gesagt so. Du musst ja auch schneiden, Mann. Okay. Also, okay. Finde ich gut. Okay, ein anderes Thema, hatten wir ja lange nicht. Kommen wir so persönlichen Sachen mal. Sascha, wir reden von mir in der dritten Person. Ich bin ja auch schon alt und werde jetzt 50 dieses Jahr.
Ja.
Das ist ein königliches Alter, oder? Kann man das mit dem dritter Person, kann man das schon
auf können wir einführen.
Ja. Ja, finde ich auch. Ich habe mich entschieden, ich habe es vorhin kurz schon mal angerissen, brauchst du noch was?
Nee, du hast große Schlucke eingeschickt.
Ja, voll. Ich habe mich entschieden, sozusagen nach und nach jetzt ein bisschen was zu ändern. Bei meinem persönlichen Arbeitsumfeld. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde. Muss man ehrlich sagen, ich bin sehr unentschlossen. Es geht mir schon eine ganze Weile quasi in dem Kopf rum. Und ich bin schon, wenn man ehrlich ist, bin ich das letzte Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Also wie ihr wisst, bin ich ja Fotograf grundsätzlich. Das wissen die meisten in der Zwischenzeit. Und ich hatte eine Agentur oder habe eine Agentur, die sich viel mit Prominenz und roten Teppichen, kein Paparazzen und sowas, aber diese ganzen roten Teppiche und sowas beschäftigt hat. Das war sehr lukrativ, eine sehr große Weile. und wurde dann weniger lukrativ. Dann kam dieses Weinthema mit dazu und meine eigene Fotografie, also mit der ich sozusagen Firmen bediene, mit der ich gut verdiene und sowas. Das sind also so mehrere Standbeine. Und seit einem guten Jahr, ein bisschen länger, wie gesagt, habe ich mich immer mehr zurückgezogen aus dieser Fotografie, der Agenturfotografie mit dem Prominenten und den ganzen anderen Kram. Nicht nur, weil mein persönliches Umfeld sich geändert hat, sondern auch, weil einfach, das hatten wir schon sehr oft besprochen, weil das rein finanziell sich einfach verändert hat. Und zwar deutlich. Ja? Also wir haben von wirklich deutlich sechsstelligen Beträgen geredet, die wir da umgesetzt haben, hin zu immer noch knapp sechsstellig, aber so, wo du sagst, okay, das ist dann schon einfach ein Riesenunterschied. Mhm. Und das hat sich so weit geändert, dass das dann auch, also natürlich kriege ich auch ein Alter, wo sozusagen ich in meinem persönlichen Empfinden finde, dass das auch alles nicht mehr so einen Spaß macht. Dieses Rummen an roten Teppichen und auf irgendwelchen Partys und sowas, das hatte eine Weile einen gewissen Charme. Die Partys haben mich noch nie so richtig doll interessiert, ist aber auch lustig. Ich glaube, die meisten Menschen hätten es doll interessiert, irgendwelche Partys mit irgendwelchen...
Aber ja, du musstest dich aber unauffällig machen, du musstest irgendwie fotografieren, solltest aber möglichst nicht da sein.
Genau.
Und je weniger man dich bemerkt hat, desto besser war es, desto besser lief das Geschäft. Und bei den roten Teppichgeschichten stehst du halt da, auch wenn es regnet. Und wartest darauf, dass Leute vorbeikommen.
Genau. Und musst damit Geld verdienen. Es hat sich eine Weile orientiert. Und wenn so ein Abend natürlich, wenn du so einen Abend machst und dann gehst du... Hast du einen normalen Arbeitstag, der dann heißt, in Anführungszeichen, du gehst um 17 Uhr irgendwo hin, hast von 18 bis 20 Uhr irgendeinen roten Teppich und gehst nach Hause und hast dann 1.000 Euro verdient.
Ja.
Das war super. Mal nett.
Ja.
Aber wenn sich das dann natürlich nicht mehr so darstellt, dann wird das schwierig. Und also habe ich irgendwann beschlossen, jetzt sozusagen, mich interessiert es nicht mehr so sehr und ich muss das irgendwie verändern. Also habe ich schon das letzte Jahr relativ wenig gemacht. Ich habe diese Firma sehr teuer mal eingekauft. Mhm. Oder habe mich sehr teuer in diese Firma eingekauft, so rum besser gesagt. Und musste jetzt die Entscheidung treffen, mache ich das weiter, lasse ich das weiterlaufen oder lasse ich es nicht weiterlaufen. Und habe dann für mich entschieden, ich nehme das sozusagen hin, dass ich das nicht weiterlaufen lasse. Die Idee war mal, das wird mal meine Rente.
Mhm.
Ja, das konnte ich getrost schon. Das haben wir uns vor 3 Jahren schon mal unterhalten oder vor 4. Das war damals schon nicht mehr so easy als Idee. Und das musste man jetzt mal betrachtet, rückwärts betrachtet, muss man sagen, das ist jetzt quasi gar nicht mehr drin.
Ja.
Ja, also mein Kompagnon Harald möchte das gerne noch weitermachen. Der ist ein bisschen abgesichert. Der ist ehemals Beamter, in Frührente, klingt doof, ist aber so. Mhm. Der darf das aber nebenbei machen. Für den ist das okay. Der kann dann auch jetzt ein bisschen was rausziehen. Ich bin raus, dann kann er ein bisschen mehr rausziehen. Also ich bin jetzt dann sozusagen ausgestiegen. Und für ihn lohnt sich das vielleicht, ja? weil er sozusagen mit seiner Pension ist er schon ganz fein.
Schon mal die Miete bezahlt.
Ja, schon Miete bezahlt und so. Ja?
Der linke Wein riecht nach Pappkarton und ich wollte sicherstellen, dass es nicht das Glas ist. Riecht aus deinem Glas auch nach Pappkarton? Die Gläser waren auch seit 100 Jahren nicht in Pappkartons. Das war nur, weil könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, während Sascha erzählte, habe ich an seinem, an seinem Glas gerochen. Aber das ist tatsächlich der Wein.
Mhm.
Ja, und jetzt bist du ausgestiegen und hast deinen Anteil verkauft.
Mein Anteil verkauft natürlich für sehr viel weniger Geld. Also ich bin jetzt sozusagen, und das ist jetzt wieder schön, das trifft jetzt wieder den Sascha, den wir aus dem Podcast kennen sozusagen. Was ich daraus gemacht habe, ist, ich kriege ein bisschen Geld und habe noch ein bisschen, wir hatten noch ein bisschen Außenstände sozusagen, die wir aufgerechnet haben und sowas. Alles fein. Und da sich mein ehemaliger Partner aber auch nicht so wahnsinnig viel leisten konnte, habe ich jetzt einfach noch eine Harley von ihm gekriegt.
Ah, ja.
Das heißt, ich fahre jetzt ein bisschen Harley. Ist auch ganz schön. Ich glaube, ich kriege jetzt...
Du bist 50 besser. Ich ziehe keinerlei Zusammenhänge ich halte mich da zurück.
Aber original, das dachte ich gestern schon. Gestern habe ich sie geholt und heute bin ich schnell gefahren. Schon auch. Und dachte, okay, gut, das passt aber auch wirklich, ist wirklich original. Knapp 50 Jahre eine Harley. Und wirklich, wenn das keine kleine Midlife-Crisis ist, dann ist schon wirklich, also dann weiß ich nicht, was das ist.
Mhm.
Okay, ich würde jetzt nicht die Frau wechseln.
Mhm.
Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie, aber weißt du, also,
naja.
aber wenn das jetzt alles ist, auch okay. Aber es ist schon so, es ist doch ein bisschen aufregend, ehrlicherweise, weil das heißt ja, meine Idee, die ich hatte, ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert, meine Idee, die ich hatte, funktioniert nicht. Also jedenfalls nicht für die nächsten 30 Jahre.
Ja.
Ja? Das heißt, man muss sich noch mal ein bisschen neu umdenken und ein bisschen neu umgucken. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist ja,
ja, also ich das auch ist, ein paar Mal nachjustieren müssen, genau. Umjustiert und so weiter, natürlich, klar.
Und ich finde das ja auch ganz spannend und ganz schön, weil das ist ja auch was, was uns, ich glaube, was uns ja ausmacht, dass wir immer in der Lage waren, nochmal neu zu justieren.
Ja, und glücklich und dankbar festhängen. Können wir sein, dass wir eben, genau, ja. nie irgendwie nach dem Motto, ich muss jetzt Hartz IV zwischendurch oder als Alternative in Betracht ziehen oder so, sondern klar, also mit...
War mal nicht geil und so, und ja.
Mit mal Abstriche machen und dies und das, klar. Aber im Großen und Ganzen darf man sich ab und zu mal neu erfinden.
Finde ich auch. Also und das ist jetzt sozusagen der Plan für die nächste Zeit. Das heißt, vielleicht ein bisschen mehr Wein. Fotografieren bleibt. Ich habe ein paar gute Kunden, die zahlen immer noch extrem gutes Geld dafür, dass ich fotografiere. Das werde ich natürlich nicht lassen. Wäre ich ja schön dämlich. Also auf gar keinen Fall. Also es wiegt alles nicht das, was es mal früher war. Ich darf mich immer noch nicht beschweren.
Ja.
Wir trinken immer noch sehr guten Wein.
Sowieso.
Mehr oder weniger. Nee, immer mehr.
Immer mehr und immer besser.
Immer mehr und immer besser. So, guter Wein und immer mehr und immer besser.
Mhm. Jetzt willst du was von mir über diese Weine hören?
Ja.
Boah. Ich habe vor...
Es sind zwei, müssen wir sagen.
Genau. Ich habe vor anderthalb Jahren, zwei Jahren... hier mit dir und vielen anderen Zeugen eine Blindprobe zum Thema Schaumwein gemacht, weil, das haben wir auch im Podcast besprochen, ich glaube, dass man Schaumwein gar nicht richtig probieren kann. Dass das,
ich weiß.
Also so Blindproben.
Ich weiß. Aber es gibt...
Und jetzt bin ich auch wirklich, also ich habe überhaupt keine Probleme, mich jetzt hier als jemand zu outen, der echt hier steht wie eine Kuh, wenn es donnert. Also das sagt mir so wenig. Ja, wie wenig ich hier differenzieren kann. Ich brauchte erstmal eine Viertelstunde, um sicher zu sein, dass du mir nicht zweimal den gleichen Wein eingeschenkt hast. Bei Stillwein hätte das 5 Minuten gedauert, nicht 10. Also dann...
Da bist du aber schon ein Stück weiter als ich beim ersten Mal zum Beispiel.
Ja.
Also weil das finde ich gar nicht schlecht. Also der Ansatz ist gar nicht schlecht. Da bist du tatsächlich ein bisschen weiter, als ich diese beiden Weine das erste Mal getrunken habe.
Gut.
Das ist nicht das erste Mal, weil
Entschuldigung.
Nee, mach mal. Du, das ist ja dein Part.
Ich bin die ganze Zeit an der Nase des Linken, bin ich ein bisschen zu verzweifelt, weil er roch so ein bisschen nach Pappkarton. Er hat so eine leicht, jetzt nur eine etwas nussige, aber insgesamt auch so ein bisschen belegte Art. Es ist nicht muffig auf eine unangenehme Art und Weise. Es ist wirklich so Pappe als Geruchsaroma. Ja, es geht nicht um, geht wirklich nicht, du kannst den Karton auch zerreißen und an einer Seite, es geht nicht darum, so nach dem Motto, du gehst in den Keller und das riecht muffig, sondern es riecht tatsächlich nach Pappe. Und jetzt riecht es ein bisschen nach Nuss.
Und es hat auch schon die Nuss finde ich, ja.
Und es jetzt hat auch so eine, jetzt, die ganze Zeit nicht, aber jetzt hat es auch so eine leicht karamellige Note im Abgang, aber nicht süß. Also nur dieses stelle Karamell ohne Süße vor, sozusagen. Auch das geht, ja.
Ja, stimmt.
Wenn du Karamellsirup oder so, also Karamellaroma irgendwo hast. Sogar ganz starkes Karamellaroma, aber ohne jede Süße. Süße finde ich eher im rechten Glas.
Bei uns stehen Sie falsch, also in kleineren Glas.
Im kleineren Glas, genau. So dass ich zwischendurch den Eindruck hatte, wir reden links über Brut Natur und links und rechts über Extra Brut immer noch. Wir reden hier nicht über Süß. Ja? Also
wir reden über ein, zwei Gramm Zucker.
Genau, über ich habe gar keinen Zucker und ich habe so ein bisschen Zucker, aber auch wieder ganz schwierig ist, weil es gibt auch Brut Natur, die irgendwie süß schmecken, weil ein bisschen Glycerin im Grundwein oder sonst was. Also das ist der zweite Unterschied, den ich zwischen den beiden Weinen bemerkt habe. Und in der Nase... Von der Farbe, weil wir bei Weiß waren und so weiter, kein. Also nichts von wegen, hier haben wir Blonde Noir und hier haben wir Blonde Blanc oder so. Also solchen Spread überhaupt nicht. Im Zweifel würde ich dann ja auch immer über Kreuz genau das Gegenteil raten, weil das meistens dann hinkommt bei mir.
Ja.
Haben wir ja schon festgestellt. Aber solche Indikatoren gab es gar nicht. Die Perlage ist sehr fein bei beiden. Die Säure ist angenehm.
Und was reden wir? Reden wir über?
Ich denke, wir reden über Champagner, hätte ich gedacht. Also beim Rechten habe ich sofort gedacht. Beim Linken erstmal nicht. Also genau, bei dem großen Glas, bei dem Pappglas sozusagen, war ich erstmal nicht sicher. Bei dem Rechten war ich relativ schnell bei Champagner. Und
magst du es?
Ja, ich mag den Rechten sehr.
Der
rechte ist ein Glas, mag ich sehr. Ja. Bei dem Pappwein stört mich die Nase. Ganz ehrlich, ich hätte gern ein bisschen Frucht in der Nase oder so. Jetzt kommt so ein bisschen.
Jetzt aber ja, aber erstaunlicherweise haben wir ja bei dem auch schon das größere Glas.
Der ist auch noch kälter jetzt, weil er das größere, weil er auch mehr drin war.
Ja.
Finde ich aber nicht schlimm. Also ich glaube, dass ich an sowas durchaus vorbei verkosten kann.
Das glaube ich auch.
Ich finde ihn tatsächlich nicht ganz so präzise. Der andere hat eine schöne Perlage, schöne Säure, schöne Struktur. Das, was ich mir bei einem Schaumwein wünsche, ein bisschen Anspruch, aber auch so ein bisschen Lust zu trinken und so. Der linke ist ein bisschen schwelgerischer, der im großen Glas. Witzigerweise, da passt sozusagen das Burgunderglas auch, auch zum Wein. Ein bisschen weiniger, aber dieses erdig, nussig, karamellig, wie auch immer du es nennen willst, dieses Braune, in anderen Firmen, wenn wir bei Farben sind, ist nicht so meins.
Okay, warum beide?
Genau.
Warum beide ist natürlich eine Frage, die sich in dem Fall stellt. Die Geschichte dazu wäre folgende. Wir haben das getrunken bei mir zu Hause. Beide. Den hier, den in dem kleinen Glas. Mhm. Den haben wir unter den richtigen Voraussetzungen serviert bekommen. Mit der richtigen Beschreibung und mit der richtigen Rebsorte oder den richtigen Rebsorten. Und den anderen nicht. Was ganz spannend war, weil sich irgendwann rausstellte, ach, ist interessant, die Weine sind beide ja tatsächlich völlig unterschiedlich. Also ich fand, sie schmecken völlig unterschiedlich, sind aber zu 100% die gleiche Rebsorte.
Okay.
Also es ist zweimal identisch die gleiche Rebsorte. Es ist beides Male Champagner. Es ist beide Male Meunier.
Es ist Meunier, ja, okay.
Zu 100% Meunier. Mhm. Und was ich da fand, war wirklich, dass sie so, also sie sind so weit auseinander. Also da warst du jetzt ein bisschen weiter, weil du sagtest, du bist ja nicht ganz sicher mit der gleichen Dings. Aber ich fand sie, als ich sie das erste Mal, finde ich jetzt auch immer noch, sie sind relativ weit dafür, dass sie die gleiche Rebsorte zu 100% sind, sind sie relativ weit auseinander. Und das fand ich ganz spannend, weil das ist so, sind zwei junge Wilde,
ja,
was immer man da in der Champagne drunter versteht, ja. Namen sage ich, hole gleich die Flasche und dann sagen wir den Namen nochmal und sagen noch was dazu. Und auch ich finde den hier in dem kleinen Glas, der ist schon wirklich geil.
Also das ja, ist der schon, linke ist so ein bisschen natural, oder?
Der ist ein bisschen, sagen wir, gewollter.
Könnte auch sein, ja.
So ein bisschen gewollter und der andere ist so ein bisschen, da will man auch so. Ja, und erstaunlicherweise.
Ich sag dir mal was, das kann man hinterher immer klug schnacken, aber ich glaube, dass unsere Hörer, die uns länger hören, wissen, dass ich sowas nicht erfinde. Ich habe bei dem Linken zwischendurch, beim Trinken, unabhängig von so, irgendwann gedacht, und jetzt schmeckt es ein bisschen nach Rappen. Ist aber verboten in der Champagne.
Ja, klar, machen wir.
Ist komplett verboten,
ja.
Machen sie doch.
Ja, ich weiß, trotzdem, ist verboten.
Aber
ja,
ist verboten. Ja. Und deswegen habe ich sie wieder rausgeschmissen.
Ja,
wieder rausgekommen, Maische Standzeit und so, ist alles verboten. Du musst abbären und du darfst keine Maische Standzeit machen.
Aber wenn keiner guckt, guckt keiner.
Oder wenn im Tiragelikör beispielsweise ein Wein drin ist, der komplett Maische vergoren ist, das ist erlaubt.
Ah, okay.
Soweit ich weiß. Also im Tiragelikör kannst du einen Wein reintun und für diesen Wein gelten nicht gleichen Regeln. Genau. Du darfst ja auch Rotwein reintun zum Beispiel. Und so solche Sachen. Bei der Maische Standzeit haben sie sich ja jetzt alle diese teure Presse gekauft, für die Zeitlupe ja noch Hochgeschwindigkeit ist.
Was wir schon hatten,
ja, genau. Da bist du so nah an der Maischestandzeit natürlich, ja. Sie steht nicht. Hast du gesehen, sie hat sich bewegt.
Wo jetzt gleich?
Da, und wieder ein Millimeter.
Genau.
Die steht nicht.
Ich hol mal die Flaschen. Also wie gesagt, sehr spannend. Zweimal 100% Pinot Meunier, ja.
Da hat er auch noch sein Magnum, meine Herren.
Das eine ist Magnum, das andere ist normal. Das ist der Pappwein.
Also der Pappwein. Der Bourgeois Dias.
Genau.
La Justice.
Auch jung und wild.
Brut Natur.
Genau, Brut Natur.
Da lag ich schon richtig, ja.
Da lagst du schon richtig. Lustigerweise, auch hier, ich weiß nicht ganz, wie es eine sehr hübsch gemacht, mit keinem richtigen Sektverschluss.
Keine Agraffe, sondern so ein Paketband.
Paketband. Was ich dann wieder nicht so gut fand, die haben, um das zu schützen, natürlich einfach einen kompletten Plastik. Durchsichtigen Plastiküberzug drüber. Ja. Ja, also das ist dann wieder so, wo du sagst, okay, da haben sie eine schöne Idee, aber damit es funktioniert, brauchen sie trotzdem wieder nochmal
Plastik. Ist dann ein Sommwein. Der Somm soll dann heimlich das Plastik abmachen und
damit
nur,
es,
nur genau, mit dem Band an den Tisch
gehen. Genau. ich finde den trotzdem ziemlich gut. Ich finde den, find den nicht so geil, wie das, was wir hier haben. Also das finde ich sehr spannend und sehr angenehm.
Also Le Justus findest du sehr spannend und jetzt kommt die Magnum.
Die Magnum.
Auch Brut Natur.
Christoph Baron, ja.
Ja.
Sehr gehypt in Frankreich, kriegst du wieder nirgendwo. Klar, gibt auch keinen deutschen Vertrieb und so, ja. Das Coole ist, der macht nur, das ist wirklich, also absurder geht's kaum. Der macht nur was,
Magnums.
Der macht nur Magnums.
Ja.
Und hinten hat da drauf zu stehen einen Spruch von Ernest Hemingway, lese ihn vor.
Champagne always tastes better in Magnum.
Ja. Wenn man kann, kann man, oder?
Ja, also, sehr schön. Christoph Baron in
kleines Weingut
Côte-sur-Marne, also, Le Dessus du Bois Marie heißt der Wein.
Genau.
Interessant. Ja, mit so einem interessanten Etikett noch, sehr aufwendig.
Sehr aufwendig, finde ich auch. Ich finde, das Etikett ist wahnsinnig aufwendig, ja. Also ja, mit dem, diesen rausgestochenen Sachen und sowas.
Ja. Rückenetikett mit so einem Reliefmuster drauf. Das hat schon Gesicht.
Aber da muss man auch sagen, also wenn jemand Sachen in Magnus macht, der will grundsätzlich in die Gastro, glaube ich. Oder? Also würdest du das, also weil das ist so, also weil das, das ist ja was, wo du sagst, okay, damit willst du in die Gastro, das ist ja nicht so, mit du im normalen Standardhaushalt ankommst.
Ja.
Also so oder so nicht. Wir reden immer noch über Champagner.
Aber und wir reden wahrscheinlich auch über irgendwas. Was kostet das?
Dreistellig aufwärts.
Dreistellig aufwärts. Auch in normal oder im Sekundärmarkt?
Nee,
jetzt
auch
normal. Richtig, ganz normal. Dann ist es ambitioniert.
Ist schon ambitioniert, klar. Aber das ist wirklich, also das finde ich schon, also den finde ich wirklich, wirklich gut. Spannend war die Varianz zwischen beiden, dieses 100% Meunier. Wie genau unterschiedlich das tatsächlich schmecken kann, obwohl das liegt auch alles nicht weit auseinander.
Mhm. Ja?
Und trotzdem ist es eigentlich im Ansatz, finde ich, wenn man es jetzt auch ein bisschen atmen lässt, ist es nicht mal im Ansatz das Gleiche.
Nein, und man kann es immer so schwer in Muster pressen, weil ich habe ja gerade gesagt, wenn ich dann immer sage, das ist Blanc de Noir, dann ist es garantiert Blanc de Blanc, wenn es das Blanc de Noir ist, andersrum. Aber man sagt schon eigentlich, dass Pinot Meunier, also die Müllerrebe oder Schwarzriesling auf Deutsch, im Champagner dafür da ist, so eine gewisse Buntheit mit reinzubringen. Ja, ja, so richtig auch so Brausepulveraroma etc. Ja. Das kann Chardonnay auch manchmal.
Stimmt.
Aber im Allgemeinen so diese Brausepulvernummer ist schon sehr stark. Und von Brausepulver ist hier mein Pappkarton Champagner sowas so weit von entfernt, genau, wie eine Kuh vom Mond.
Ja. Stimmt.
Absolut. Und der rechte schon eher dran, aber nicht ganz nah dran, aber genau, schon eher dran. Deswegen habe ich ihn auch für süßer gehalten, nehme ich mal.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit ein